Hey, hör mal, ich geh zu deiner Mutter. Voila, ich hab Fahrrad und ich schwör. Solche Sätze haben die meisten von uns wahrscheinlich schon mal gehört, oder?
Ja, aber das ist kein korrektes Deutsch.
Du wirst dich jetzt vielleicht wundern, aber das stimmt nicht so ganz. Wer so redet, folgt nämlich ganz klar grammatikalischen Strukturen. Und diese Art zu sprechen hat sogar einen Namen: Kiezdeutsch.
Naja, aber von so einem normalen Deutsch ist das Ewigkeiten entfernt.
Würde ich dir widersprechen? Denn so zu sprechen ist nach Ansicht einiger SprachwissenschaftlerInnen sogar ein Dialekt, genauso wie sächsischen Dialekt ist oder bayerisch. Und warum das so ist, darüber sollten wir sprechen.
Sehr gerne. Dann mal los.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Wenn Sprache sich verändert, dann hat das für manche ein großes Empörungspotenzial. Zumindest dann, wenn sie sich so verändert, dass es zum Beispiel nicht nach vernünftigem und traditionellem Hochdeutsch klingt. Und das gilt im besonderen Maße für das, was junge Leute der Standardsprache antun. Aber es gibt auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nicht nur sagen, komm egal, lass laufen, sondern diesen Wandel aus der Forschung heraus sozusagen beglaubigen. Wir sprechen heute also über Jugendsprache und im Speziellen, das haben wir gerade gehört, über Kiezdeutsch. Ich habe heute meine Kollegin Franziska Kracht im Studio. Die hat das Thema für uns recherchiert. Moin Franziska.
Hallo.
Also ich habe es eben gerade gehört, du sprichst Kiezdeutsch. Also kann man das so sagen?
Also ich spreche kein Kiezdeutsch tatsächlich. Ich habe gerade ein paar kiezdeutsche Begriffe
imitiert quasi.
Imitiert, genau. Und ich will dir auch nicht zu nahe treten gerade, aber ich würde sagen, du bist vielleicht auch so um die 30. Ich auch. Mhm. Und wir sind damit tatsächlich zu alt für Kiezdeutsch, denn Kiezdeutschsprecherinnen sind eigentlich, ja, Jugendliche und junge Erwachsene.
Das heißt, wenn wir so sprechen, werden wir belächelt von der Jugend.
Wahrscheinlich
sind
schon.
Sind die Alten, die versuchen, irgendwie cool zu klingen.
Wahrscheinlich schon, tatsächlich. Obwohl ich wohne in Berlin, du wohnst in Hamburg, ne?
Damit, nee, in Kiew wohne ich.
Ah, okay.
In Schleswig-Holstein. Also noch einen Tick weiter weg wahrscheinlich vom Kiezdeutsch.
Ja, genau. Also weil Kiezdeutsch wird vor allem in urbanen Regionen gesprochen und da halt auch, wo viele Leute mit unterschiedlichen kulturellen Backgrounds wohnen. Und von daher,
das haben wir in Kiel aber auch.
Oh, ja, okay. Ja, von daher Kiel, Berlin. Somit könnten wir theoretisch Kiezdeutschsprecherinnen sein, wenn wir ein bisschen jünger wären. Aber ich muss auch sagen, ich spreche zwar grundsätzlich kein Kiezdeutsch, aber ich habe in den letzten Wochen, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch gemerkt, dass es schon so einige Punkte gibt. Ha, so einige Punkte, da ist es schon, wo ich tatsächlich Kiezdeutsch spreche. Ne?
Warum so?
Also, so, da kommen wir später darauf zu sprechen. So ist, wird im Kiezdeutsch relativ häufig verwendet. Also viele Jugendliche und junge Erwachsene bilden Sätze mit so ganz viel. Ne? Und was ich auch mache, ist sowas zu sagen wie, ich fahr Hauptbahnhof. Statt zu sagen, ich fahre bis zum Hauptbahnhof oder ich fahre bis Hauptbahnhof, aber da fällt der Artikel weg. Das habe ich beobachtet und mir war nicht klar, dass das Kiezdeutsch ist. Mhm. Aber ich spreche anscheinend auch ein bisschen Kiezdeutsch.
Finde ich super spannend bisher, vor allem das so, da bin ich gespannt, was du mir erzählst. Aber lass uns doch mal irgendwie das Thema von vorne aufrollen. Du hast vorhin ein paar Beispiele genannt, also Stichwort ich schwör oder voila.
Voila.
Das habe ich auch schon häufiger gehört. Wodurch zeichnet sich denn Kiezdeutsch jetzt aus, dass man das tatsächlich sogar als Dialekt bezeichnen kann?
Ja, bei dem Begriff Dialekt würde ich dich gerade noch ein bisschen bremsen, weil ob Kiezdeutsch ein Dialekt ist oder nicht, das ist auch in der Forschung tatsächlich umstritten. Mhm. Vielleicht sprechen wir zunächst mal von Varietät, weil Varietät erstmal offen lässt, ob es sich um einen Dialekt handelt oder um einen Soziolekt oder Ethnolekt. Was das genau ist, das besprechen wir auch später. Aber Varietät heißt jetzt erstmal nur, handelt sich um eine Sprache in einer Sprache. Also es ist eine bestimmte Ausprägung einer Einzelsprache, die diese ergänzt oder erweitert, aber unabhängig von ihr existieren kann. Das heißt, wenn ich eine Varietät spreche und du als mein Gegenüber die Varietät nicht sprichst, kannst du mich trotzdem noch verstehen. Genau. Aber bevor wir in diese riesige sprachwissenschaftliche Diskussion einsteigen, die wir auf jeden Fall noch führen wollen, gucken wir uns doch vielleicht erstmal an, was Kiezdeutsch denn konkret ausmacht und wo Kiezdeutsch sich von der Standardsprache unterscheidet. Und da habe ich so ein paar Beispiele mitgebracht.
Oh ja.
Die sind alle aus einem Korpus von der Sprachwissenschaftlerin Heike Wiese. Und ich würde sagen, wir hören uns die mal gemeinsam an und dann bin ich sehr gespannt, was dir auffällt.
Genau, also ich war irgendwie voll schockiert, dass ich das so miterlebt habe.
Okay, war jetzt sehr kurz, ja. Ich weiß nicht, aber hat dir das gereicht? Hast du was gehört?
Wir können es tatsächlich gerne nochmal hören. Ich will mal gucken, ob ich es richtig gefasst habe.
Ja.
Genau, also ich war irgendwie voll schockiert, dass ich das so miterlebt habe.
Ich war voll schockiert, dass ich das so miterlebt habe.
Aha, ja.
Dieses Ich.
Ich. Genau, es geht um das Ich auf jeden Fall an der Stelle. Du hast auch schon so genannt.
Ja, genau. Genau,
das,
ja.
Darüber haben wir auch schon kurz gesprochen.
Aber tatsächlich, weil du mich darauf aufmerksam gemacht hast eben.
Ja.
Ich würde jetzt sagen, wenn ich mich sprechen höre, ich glaube, ich benutze das so auch häufiger. Es könnte am Norddeutschen liegen.
Ich würde sagen, das liegt tatsächlich daran, dass wir Kiezdeutsch zum Teil auch schon benutzen, beziehungsweise Kiezdeutsch Phänomene in der Sprache, die tatsächlich schon existieren, auch wiederum aufnimmt. Aber du hattest auch gerade von dem Isch gesprochen und das ist hier, finde ich, so das Auffälligste. Und das macht auch Kiezdeutsch tatsächlich aus. Das nennt man eine Koronalisierung. Mhm. Hat nichts mit Corona zu tun, wird mit einem K geschrieben. Das ist eine Veränderung von Ch zu Sch. Also im Mundraum, wo du eben das aussprichst. Also das ich zu isch.
Oder das typische nischt.
Genau.
Sagt man ja manchmal so im Scherz.
Genau.
Das ist nischt.
Genau, das gibt es eben auch. Und das ist das Spannende, nicht nur im Kiezdeutsch, sondern auch in anderen Dialekten, vor allem in mitteldeutschen Dialekten, dass es nicht zu nischt wird oder nischt. Und genau, zum Beispiel in Berlin, im traditionellen Berliner Dialekt, jetzt mal ganz unabhängig vom Kiezdeutsch, da wird zum Beispiel das nicht zu nischt oder die Milch zum Milch. Und das Spannende ist auch, dass es diese Lautverschiebungen, die gab es im Deutschen tatsächlich immer wieder. Zum Beispiel im 7. Jahrhundert, da gab es eine Lautverschiebung, die das Althochdeutsche von den übrigen germanischen Sprachen und Dialekten getrennt hat. Und das nennt man die sogenannte zweite oder auch hochdeutsche Lautverschiebung, je nach Definition. Und die hat unter anderem das P zum F im Auslaut verändert. Und im Hochdeutschen sagen wir heute Schiff. Statt Ship damals.
Ach so.
Im Englischen. Aber in manchen Dialekten, dem Plattdeutsch zum Beispiel, ist noch ein bisschen was übrig geblieben von diesem P-Laut. Da sagt man nämlich heute auch immer noch Ship. Oder das Wort Apfel. Das ist im Hochdeutschen zum Apfel geworden. Mhm. Aber das kennst du vielleicht auch als Mensch, der in Schleswig-Holstein wohnt. Apfel sagt man ja auch immer noch in norddeutschen Dialekten.
Ich kenn's tatsächlich auch aus Südhessen, wo ich studiert habe. Da ist es nämlich der Äppler.
Äppler.
Ist der, ja, das ist der Apfel.
Äppelwein, ne?
Äppelwoi. Äppelwoi, haben wir immer gesagt, genau, Äppelwoi. Aber du sagtest eben gerade Plattdeutsch-Dialekt. Also das ist ja aber auch tatsächlich irgendwie ein größeres Thema, ne? In Schleswig-Holstein haben wir viel mit Plattdeutsch zu tun. Und da gibt es durchaus die Auffassung, dass Plattdeutsch eigentlich eine eigene Sprache ist, ne? Aber das ist wahrscheinlich ein viel größeres Thema, als wir jetzt behandeln
können.
Genau,
viel größeres Thema ist, was jetzt genau ein Dialekt ist und was eine Sprache. Das ist auch eine ganz eigene sprachwissenschaftliche Diskussion. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle bleiben wir beim Alltagsverständnis von Plattdeutsch als Dialekt. Aber das kann man natürlich auch auf jeden Fall
anders. Heißt ja eigentlich auch linguistisch Niederdeutsch so.
Genau, genau, genau.
Okay, gerne. Was ich mich jetzt aber frage, wie ist denn Heike Wiese überhaupt an diese Aufnahmen rangekommen? Weil sich ja Jugendsprache dadurch auszeichnet, dass Jugendliche sie unter sich sprechen. Also im Alltag, wenn vielleicht sogar irgendwie kein Erwachsener dabei ist. So eine Sturm- und Drangzeit, in der man einfach anders ist.
Genau, das zeichnet genau auch Jugendsprache aus und ist ein total wichtiger Punkt. 2012 ist Heike Wieses Buch Kiezdeutsch, ein neuer Dialekt entsteht, herausgekommen. Und dieses Buch beruht auf den Auswertungen und Beispielen aus dem sogenannten Kiezdeutsch-Korpus. Und dieses Kiezdeutsch-Korpus, das ist gefüllt mit Audioaufnahmen von Gesprächen unter Jugendlichen, also Jugendlichen miteinander, ohne dass Forschende dabei waren. Und
kannst du kurz mal sagen, das Wort Korpus?
Ja, ist lateinisch für Körper, also es ist eine ganze Masse an Aufnahmen im Prinzip.
Sozusagen eine Sammlung.
Eine Sammlung, genau. Eine Sammlung ist ein guter Begriff, besser als Körper. Genau, und eben wie die Forschenden das an der Stelle gemacht haben, ist, die haben die Jugendlichen losgeschickt mit einem Aufnahmegerät und haben gesagt, hier, nehmt euch mal auf nachmittags, wenn ihr untereinander seid und miteinander sprecht, dann nehmt ihr euch einmal auf. Und diese Aufnahmen wurden dann im Kiezdeutsch-Korpus verschriftlicht, weil die eben nicht online gestellt werden dürfen, aus Persönlichkeitsrechten. Und die Audios, die ich heute dabei habe, sind deswegen nicht aus diesem Kiezdeutsch-Korpus, sondern das sind ganz aktuelle, die wir tatsächlich vorspielen dürfen, weil sie eben nicht aus dem privaten Bereich kommen. Da ist gerade ein zweites Korpus entstanden im Team Heike Wiese. Und für dieses Korpus haben Forscherinnen Probandinnen gebeten, sich in eine Szene hineinzuversetzen. Da haben die jungen Erwachsenen und Jugendlichen quasi sich vorstellen sollen, dass sie einen Autounfall beobachtet haben. Und die sollen jetzt im Nachgang beschreiben, was da passiert ist.
Stell dir vor, du siehst diesen Unfall. Wo siehst du dich gerade? Und zum Beispiel an der Ecke, was weiß ich, Rathausstraße stehe ich. Ist nichts passiert. Polizei kommt gleich. Die haben schon wen gerufen, nur Autoschaden. Du rufst jetzt deine Freundin an und erzählst ihr das. Also hinterlässt so eine WhatsApp-Sprachnachricht. Dann haben die das gemacht. So, und jetzt haben das so erfunden. Es gibt so ein Zeugentelefon bei der Polizei. Da haben die dich gebeten, eine Nachricht zu hinterlassen, das zu beschreiben. Das war also dann das Formelle. Und die informellen Daten der Jugendlichen, die waren eben oft ganz kiezdeutschnah, also entsprachen dem, was wir aus Kiezdeutsch kannten.
Ja, das war Heike Wiese. Und weil wir da eben auch in diesen Aufnahmen Kiezdeutsch hören, wie sie gerade sagt, können wir mit diesen Beispielen auch für unseren Podcast arbeiten. Ja, würde ich sagen, hören wir doch mal direkt das nächste Beispiel.
Gerne,
und wir
gucken,
was dir auffällt. Was macht Kiezdeutsch aus im Unterschied zum Standarddeutsch?
Danach, er lässt den Ball fallen.
Ja, das war es auch schon wieder ganz kurz, vielleicht nochmal.
Er lässt den Ball fallen.
Okay, das ist so eine sehr klassische, wenn man so will, Satzstruktur, ne? Subjekt, Prädikat, Objekt. Danach, er lässt den Ball fallen.
Genau, genau.
Das kenne ich übrigens auch tatsächlich aus dem Alltag, so eine Konstruktion nach dem Wort weil.
Ja?
Wie denn zum Beispiel? Ja, ich muss mir noch was überziehen, weil es ist kalt. Ich sage nicht, ich muss mir was überziehen, weil es kalt ist draußen, sondern weil es ist kalt draußen.
Ja, kenne ich auch. Also das ist ja auch tatsächlich, wie schon viele von uns gerade sprechen, dieses Weil-Doppelpunkt irgendwie.
Genau,
also das denke
ja.
ich immer mit, wenn ich auch so online schreibe oder so. Ich habe tatsächlich gestern auch eine Nachricht von einem Kollegen bekommen und ich habe mir das mal aufgeschrieben. Der hat mir gestern geschrieben, jo, ich mache jetzt Feierabend. Hab heute viel mich mit dem Logo auseinandergesetzt.
Okay.
Viel mich mit dem Logo auseinandergesetzt, statt ich habe mich heute viel mit dem Logo auseinandergesetzt.
Ja.
Also hat er auch das viel nach vorne gezogen. Und das ist total spannend, dass wir eigentlich diese Tendenz gerade eh schon im Standarddeutschen, wenn man so meinen
beziehungsweise
will,
im schnell im Alltag geschriebenen, so, genau,
Alltagssprache haben. Und das Kiezdeutsch macht es eben auch.
Aber das ist so schön zu sehen, wie nah das eigentlich aneinander ist.
Ja, und man könnte natürlich meinen, weil Kiezdeutschsprecherinnen sind ja häufig Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, die vielleicht auch Deutsch als zweite Sprache gelernt haben, die sich eben an dieses Subjekt, Prädikat, Objekt halten wollen. Aber so simpel ist es gar nicht. Also vielleicht können wir uns mal die Satzstellung im Standarddeutschen auch ganz konkret angucken und da so ein bisschen analysieren. Wir arbeiten vielleicht mal mit dem Satz, den er gerade gesagt hat. Danach, er lässt den Ball fallen. Und im Standarddeutsch würde der Satz heißen, er lässt danach den Ball fallen.
Mhm.
Aber auch hier im Standarddeutsch haben wir ja verschiedene Variationsmöglichkeiten am Ende, wie wir den Satz aufbauen, je nachdem, worauf der Fokus liegt in dem Satz. Zum Beispiel, er lässt danach den Ball fallen, danach lässt er den Ball lässt er danach fallen und so weiter. Da haben wir auch verschiedene Möglichkeiten, wie wir den Satz beginnen. Aber ganz wichtig, das Verb steht hier immer an zweiter Stelle. So. Und Kiezdeutsch, das ist zumindest die These der Sprachwissenschaftlerin Heike Wiese, nimmt eben diese bestehenden Tendenzen auf, die wir ja auch gerade schon in unserem Alltag gemerkt haben, und bricht eben aus dieser Verb-Zweitstellung aus und sagt, ja, okay, diese strikte Verb-Zweitstellung brauchen wir nicht mehr. Und dadurch gibt es eben mehr Möglichkeiten, in einem Satz zu betonen, was wichtig ist.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel ist jetzt meine Interpretation von diesem Satz, dass diesem Sprecher wichtig war, ich sag nochmal, danach, er lässt den Ball fallen. Da glaube ich, dass in dieser Aufreihung, es geht ja um so einen Polizeibericht, Unfallbericht, dass ihm diese zeitliche Abfolge sehr wichtig
das
war.
Das danach und dass
danach,
er den Fokus auf das danach
liegt. Auf das danach und gleichzeitig aber auch auf den Urheber, weil es geht um so eine unglückliche Verkettung von Umständen, die einen Unfall auslöst. Und dass er mit diesem danach er auch das er stark betont, weil wer ist der Urheber?
Verstehe. Genau.
Und man könnte jetzt natürlich auch, ich kann ja mal ein paar Beispiele noch machen mit diesem Satz, wie man ihn noch drehen könnte. Lässt danach er den Ball fallen. Fallen danach er lässt den Ball. Den Ball danach er fallen lässt. Ich finde dieses Beispiel, den Ball danach er fallen lässt, das ist auch gar nicht so einfach. Aber
das klingt ein bisschen nach Goethe.
Ist ein bisschen poetisch, ne?
Ja.
Total, ja. Und das Interessante ist auch, ne, das Vorurteil ist ja auf jeden Fall immer, Leute, die so sprechen, die beherrschen Deutsch
nicht. Die können es nicht, ne?
Die können es nicht, ne? Die sind vielleicht Leute, die Deutsch erst als Zweitsprache gelernt haben oder sind ungebildet. Aber wir können mal weiterhören, weil dieser Sprecher, der den Satz eben so gesagt hat, ne, von dem haben wir noch ein bisschen mehr.
Ja, dann hat der Mann eben die Polizei gerufen, der im vorderen Auto war. Und das war alles.
Ja.
Ja.
Hochdeutsch.
Ja, das war
ganz normales Hochdeutsch.
Standarddeutsch. Genau, auch mit Verb-Zweitstellung. Also im Prinzip hat er hier bewiesen, dass er auch Standarddeutsch beherrscht.
Ich finde übrigens auch diese Bevorurteilung, dass man sagt, jemand, der den klassischen Satzbau nicht beherrscht, der kann es nicht oder der beherrscht das nicht. Ich kenne das aus meiner Familie. Ich habe auch Migrationsgeschichte. Mhm. Und ich merke, wie ich das immer so doof finde, weil meine Eltern haben noch solche Konstruktionen. Das war ganz lustig, als du das jetzt gerade gesagt hast. Ich kenne das aus der Familie. Also zum Beispiel meine Mutter, die zu Anfang, mittlerweile hat sich das auch so eingeschliffen, aber der einfach in der deutschen Grammatik nicht so wirklich klar war, dass man zum Beispiel das Verb anrufen auch auseinander nimmt. Sie sagt dann nicht, ich rufe dann an, sondern sie sagt am Anfang dann eher, ich dann anrufe. Mhm. Und das habe ich auch gerade so ein bisschen rausgehört. Also ich finde es total spannend, wie nah das aneinander liegt und wie sehr sich das vermischt.
Ja, und man muss dazu auch sagen, dass diese strikte Verb-Zweitstellung, die wir heute aus dem Standarddeutschen kennen, die ist ja auch etwas historisch Gewachsenes, ne? Es gibt da Beispiele, die Heike Wiese zitiert in ihrem Buch, und zwar aus dem 9. Jahrhundert. Und da heißt es, waren da Hirten in jener Gegend und eiserne Türen ich zerschmetterte.
Okay, da wären wir bei dem Poetischen.
Genau, also ich finde, es hört sich auch poetisch an auf eine Art und Weise. Und dann gibt es auch noch Beispiele, die sie zitiert, die nicht ganz so weit zurückliegen, aus dem Frühneuhochdeutschen im 15. und 16. Jahrhundert. Und da heißt es tatsächlich, danach die edle Königin fuhr von Ofen aus auf die Güter. Ofen ist eine Stadt in Ungarn.
Okay, da haben wir vielleicht auch wieder dieses Konstrukt, danach die edle Königin. Das heißt, der Fokus liegt eigentlich auf der wichtigen Person in dem Satz.
Ja, also vermute ich jetzt auch. Und ich finde es hier nochmal an der Stelle interessant, sich das wirklich ins Gedächtnis zu rufen, dass das Standarddeutsche und die Verb-Zweitstellung, dass das wirklich auch etwas historisch Gewachsenes ist und dass es eben auch mal anders war. Und dadurch ist Kiezdeutsch kein falsches Deutsch.
Mhm.
Ne? Also es fügt sich tatsächlich grammatikalisch in etwas ein, was es früher schon einmal gab.
Mhm. Ja. Das klingt einleuchtend.
Ja. Ich habe noch ein Beispiel für dich.
Oh ja, gerne.
Hey Sabina, ich habe gerade einen Unfall mitbekommen. Das ist irgendwie voll kompliziert. So, weißt du, wenn du vom Studium gerade zurückkommst und dann so noch ein Algorithmus passiert, das ist natürlich irgendwie doch so Schicksal, würde ich sagen. Nein, da ist so ein Paar die Straße entlang gelaufen und irgendwie der Mann, also die hatten so einen Kinderwagen und der Mann hat irgendwie mit dem Ball gedribbelt und ist so der Ball an den Fuß abgeprallt und so auf die Straße gefallen.
Da war auch wieder ganz viele Soos, ne? Und was mir aufgefallen ist, ist, weißt du, so diese Aufmerksamkeitslenkung, als würde man sagen, weißt du oder verstehst du oder?
Ja. Genau,
spannend.
Genau. Und dieses so finde ich auch super interessant. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen das angedeutet. Das gibt es ja auch im Standarddeutschen. Das ist ja nichts Neues. Aber die Verwendung von so ist in Kiezdeutsch was ganz anderes, weil so im Standarddeutschen hat zum Beispiel eine Vergleichsfunktion, so groß oder so das vielleicht auch. Und in Kiezdeutsch ist so inhaltsleer eigentlich von dem, was es bedeutet. Aber das so steht jeweils vor einem Teil des Satzes und versucht sowas hervorzuheben. Mhm. Also man nennt das dann Fokusmarker im Satz. Und das gibt es ja tatsächlich in anderen Dialekten auch schon. Da ist es halt nicht das so, sondern es gibt so Begriffe wie fei, ne?
Ich kenne das auch zum Beispiel aus Franken. Da sagen sie, das ist fei nicht gut.
Mhm.
Und ja, als ich dann mal gefragt habe, was bedeutet dieses Fei, dann war so, naja, das ist halt so einfach irgendwie eine Betonung beziehungsweise ja, quasi ein Hindeuten auf das, was kommt.
Ja, also es ist auch quasi inhaltsleer, wie das so. Ne? Ist spannend. Also da sieht man im Prinzip auch, dass Kiezdeutsch nur in Anführungszeichen sich schon etwas bedient, was es eben in anderen Dialekten im Deutschen auch schon gibt.
Das ist halt so.
Ja, halt. Ja. Halt. Warum?
Ja, genau.
Braucht man eigentlich inhaltlich nicht, ne? Ja, genau. Also ist im Prinzip nichts Ungewöhnliches in der deutschen Sprache, so einen Fokusmarker zu benutzen. Fei, halt. So.
Ist sehr unbewusst, ne? Wir benutzen es sehr, sehr unbewusst. Oder ich benutze es zumindest sehr unbewusst.
Ja, ich benutze es auch unbewusst. Sonst, mir ist es erst aufgefallen in der Beschäftigung, jetzt in der Recherche, dass ich dieses so tatsächlich auch schon unbewusst als Fokusmarker benutze. Ja.
Okay, das leuchtet mir bisher alles ein. Bloß, ist im Kiezdeutschen denn dann alles erlaubt? Also, wenn ich jetzt mal übertreibe und frage, kann man denn nicht einfach jeden Fehler dann adeln, indem man irgendwie eine Regel findet, die dazu passt und dann sagt, das ist deshalb kein falsches Deutsch, das ist einfach Kiezdeutsch?
Ich glaube, das würden viele KritikerInnen von Kiezdeutsch tatsächlich auch sagen oder das ist auch ein Argument. Aber vielleicht gucken wir uns nochmal genau an. Es gibt ja bestimmte Regeln und Strukturen, die es im Deutschen tatsächlich schon gibt. Und in die fügt sich das Kiezdeutsch als System super ein. Und da gibt es eben grammatische Regelmäßigkeiten, wie wir eben auch gerade mit dem Fokusmarker gesehen haben. Ne? In manchen Dialekten gibt es ja auch schon Fokusmarker. Das So ist eben auch ein Fokusmarker. Und es gibt auch andere grammatische Regelmäßigkeiten, die man, glaube ich, ganz gut erkennt. Und da würde ich, also es handelt sich eben nicht um völlige Neuerungen in der Grammatik, die das Kiezdeutsch hat, wo man sagt, ach Mensch, das ist hier, da erfinde ich meine Regel, sondern Kiezdeutsch nutzt das bestehende System und erweitert es für seine Zwecke. Und das zeigt sich auch daran, dass wir als SprecherInnen, die jetzt kein Kiezdeutsch beherrschen eigentlich, ein Gefühl dafür haben, was in Kiezdeutsch geht und was nicht. Und da habe ich was für dich. Und zwar würde ich das gerne mal mit dir ausprobieren, so ein kleines Quiz. Was ist eher Kiezdeutsch und was nicht? Und dann können wir ja mal gucken, ob du ein Gefühl dafür hast oder nicht.
Ja, gerne.
Alles klar, ich nehme mir das mal hier her. Genau, und zwar habe ich hier 4 Beispielsätze und zwar immer mit 2 Varianten. Mhm. Und du kannst dann mal sagen, welches hört sich für dich richtiger an? Also was ist eher Kiezdeutsch?
Alles klar.
Mhm. Genau. Und das erste Beispiel ist Variante A. Wir gehen nachher noch Sarah.
Mhm.
Variante B. Wir gehen nachher noch Görlitzer Park.
Okay, Variante B wäre für mich sozusagen korrekteres Kiezdeutsch. Das habe ich tatsächlich auch schon gehört mal.
Ja.
Dass man an. Ah, hast du auch von übrigens gesagt?
Genau.
Ah, stimmt.
Gut aufgepasst.
Du fährst nach Hauptbahnhof. Nee.
Ich fahre Hauptbahnhof.
Du fährst Hauptbahnhof.
Genau. Also in Kiezdeutsch können Orts- und Zeitangaben ohne Präposition und Artikel stehen. Aber bei Namen ist es anders. Also ich gehe nachher noch Sarah, würde man nicht so häufig hören.
Mhm.
Genau. Zweites Beispiel. A. Ich suche so schwarze Sneakers. B. Ich so such schwarze Sneakers.
Okay, ja. Ich suche so schwarze Sneakers. Das sage ich tatsächlich auch.
Ja.
Ja, das erkenne ich. Vielleicht spreche ich ja doch ein bisschen Kiezdeutsch.
Ich würde auch sagen, wahrscheinlich sprichst du auch ein bisschen Kiezdeutsch. Und darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Im Beispiel ist der Fokusmarker eben auf dem, was sie sucht. Also die schwarzen Sneakers. Beispiel 3. A. Walla, das hat er gesagt. B, das hat der Walla gesagt.
Ich würde sagen, das Erste. Walla, das hat er gesagt.
Ja.
Ja, okay.
Genau, weil Walla ist kein Fokusmarker, so wie so, sondern ist so ein Bekräftigungsartikel, der immer vor einem Satz oder hinter einem Satz steht.
Ja, da muss ich tatsächlich transparenterweise sagen, meine Muttersprache ist Bosnisch und da haben wir das auch, das Walla.
Ja. Walla heißt ja eigentlich bei Gott, ne?
Ja, genau. Also so eine gar nicht wirklich sehr religiös, sondern einfach so eine kulturelle Bestätigung. So, ich schwöre irgendwie bei dem Größten, was ich habe. Also einfach, um nochmal die Betonung drauf zu legen, das ist wirklich so passiert.
Ja, wirklich könnte man dann ja auch.
Genau, wirklich. Ja. Ehrlich, wirklich.
Ja, ja. Mhm. Okay, noch das letzte Beispiel. A, eine Hose, ich will danach noch kaufen.
Mhm.
B, danach, ich will eine Hose noch kaufen.
Danach, ich will eine Hose noch kaufen. Ich würde sagen B.
Ja.
Okay.
Genau. Also Adverbiale der Zeit oder des Ortes können in Kiezdeutsch vorne stehen. Hatten wir ja auch bei dem einen Beispiel, was wir gehört haben. Mhm. Aber Objekte wie die Hose, ne, eine Hose, ich will danach noch kaufen, würden KiezdeutschsprecherInnen auch nicht sagen.
Das würde Goethe sagen.
Das würde vielleicht Goethe sagen oder vielleicht auch nicht. Aber KiezdeutschsprecherInnen nicht. Mhm, und ich finde, ja, mit diesem kleinen Quiz hast du ja eigentlich gezeigt, obwohl du Kiezdeutsch nicht beherrschst, dass du schon ein total gutes Gefühl dafür hast, was in Kiezdeutsch geht und das was eben nicht. Und das zeigt ja eigentlich total gut, wie sich Kiezdeutsch in unser grammatisches System des Standarddeutschen einpasst, weil du hast ein Sprachgefühl dafür.
Mhm. Ja. Jetzt ist ja Heike Wiese die Sprachwissenschaftlerin, die in den vergangenen Jahren am meisten zu Kiezdeutsch geforscht hat. Und sie hat ja eigentlich auch diesen Begriff geprägt.
Genau.
Du hast dir angeguckt, wie auch die Reaktionen ausgefallen sind. Erzähl mal, das finde ich nämlich sehr spannend.
Ja, also Heike Wiese steht ja mit ihrer steilen These, Kiezdeutsch ist ein Dialekt, steht sie da. Und dafür hat sie tatsächlich ordentlich Kritik bekommen.
Das glaube ich nämlich.
Ja, und ich würde diese Kritik an der Stelle aber einmal so ein bisschen unterteilen. Denn es gibt einmal die Kritik aus der Bevölkerung, sage ich jetzt mal. Also Leute, die zum Beispiel Leserbriefe geschrieben haben als Reaktion auf Zeitungsartikel oder auch ihr direkt E-Mails geschrieben haben. Und dann gibt es aber auch noch die Kritik von anderen SprachwissenschaftlerInnen. Und ich würde mal anfangen mit der Kritik aus der Bevölkerung und der Reaktion, die sie direkt bekommen hat. Und da gibt es nicht nur negative Kritik, sondern auch total viel positive, was ja auch schön ist. Und insgesamt interessant, dass sie so viele Reaktionen bekommen hat, weil das ist, glaube ich, auch in der Sprachwissenschaft gar nicht so üblich, dass so viele Leute auf ein eigentlich wissenschaftliches Thema so stark eingehen und mitdiskutieren wollen.
Dass sie einfach so tangiert sind.
Ja, genau. Total diskursives Thema. Und sie hat ganz viele positive Rückmeldungen bekommen. Und zwar auch von Leuten, die mit Jugendlichen arbeiten, die gesagt haben, hey, ich arbeite hier mit Jugendlichen und endlich verstehe ich, wie diese jungen Leute, die bei mir hier sind, sprechen. Und jetzt haben wir eine ganz andere Ebene miteinander und wir können hier auf einmal über Sprache diskutieren und das ist total toll. Und dann gab es da auch so eine über 80-jährige Frau, die Heike Wiese geschrieben hat. Die ist aus Pommern geflohen und damals nach Hamburg gegangen. Und die hat sich immer total für ihren Dialekt geschämt und hat gesagt, boah, irgendwie fühle ich mich so, als ob ich nicht richtig Deutsch sprechen würde. Und jetzt habe ich verstanden auf meine alten Tage, nee, das ist gar keine Abwertung. Auch die Art und Weise, wie ich Deutsch spreche, hat ihre Berechtigung.
Eine Varietät
quasi. Das ist einfach eine Varietät, genau, und kann irgendwie ihren Frieden damit schließen. Aber es kamen natürlich auch ganz viele andere Reaktionen. Mhm. Hören wir mal rein.
Andererseits war ich überrascht darüber und hatte das nicht so erwartet, wie viele negative Rückmeldungen ich kriege, da auch neben den positiven, bis hin zu offenem Rassismus. Was da deutlich wurde, ist, dass viele so ein Bild von dem haben, als wären die nicht Teil der Deutschen. Dass zum Beispiel viele einsprachig Deutsche auch Kiezdeutsch sprechen, wird komplett ausgeblendet. Und die Mehrsprachigen werden, obwohl sie Deutsch sind, nicht als Deutsch, die werden als zweite Generation Türkisch statt zweite Generation Deutsch wahrgenommen.
Das finde ich einfach so krass, dass sie tatsächlich benennen muss, dass sie quasi offenen Rassismus da erlebt hat.
Ja.
Es scheint eine ziemlich genaue Vorstellung davon zu geben, was Deutsch ist und was nicht.
Ja, total. Und mir war das auch nicht klar, dass sie solche Reaktionen dann in der Form bekommen würde. Und ich finde es auch auf eine Art und Weise sehr, sehr interessant, weil es ja auch sehr viel zeigt, welche Vorurteile in unserer Gesellschaft existieren, welcher Rassismus da auch dahinter steckt und wie wir auch über Sprache letztendlich Leute ausgrenzen, indem wir sagen, du sprichst hier nicht das Standarddeutsche. Und genau, wie wir eben über Sprache Leute definieren und dann auch systematisch ausgrenzen.
Aber ich meine, du hast es vorhin auch schon kurz erwähnt. Ist es nicht auch schon ein Merkmal des Kiezdeutschen, dass es ursprünglich eigentlich aus einem migrantischen Zusammenhang kommt, auch wenn es quasi da rausgelöst wurde?
Ja, migrantisch würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber der Ursprung ist auf jeden Fall eine gewisse Mehrsprachigkeit. Mhm. Ne? Also schon Leute mit einer Migrationsgeschichte zum Teil in einem Viertel, also wo viele Leute halt zusammenkommen, die teilweise eben einen Background haben oder halt auch nicht. Und dieser Background und diese Mischung von Menschen an einem Ort, die begünstigt es laut Heike Wiese, dass sich Kiezdeutsch dort herausgebildet hat. Und Heike Wiese hat das mir so erklärt.
Wenn ich da aufwachse, bin ich das gewohnt, dass man alles mindestens auf zwei Arten sagen kann, in zwei Sprachen. Wenn ich zum Beispiel Großeltern habe, Eltern, die noch Türkisch mit mir sprechen, Russisch. Und dann kommt noch hinzu, dass in solchen Vierteln ja auch viele Migranten leben, die im Erwachsenenalter nach Deutschland eingewandert sind. Zum Beispiel die Großeltern der SprecherInnen. Die sprechen nochmal ein ganz anderes Deutsch. Dann gibt es in solchen Vierteln auch immer viele Touristen und so. Das heißt, ich bekomme so eine ganz spannende Mischung. Das Ganze ist nicht so einseitig. Ich lerne das Standarddeutsche, aber ich merke von Anfang an, das ist nicht die einzige Möglichkeit. Ich habe einfach größere Ressourcen und ich erwerbe dann auch viel.
Das heißt, man kann aber sagen, Kiezdeutsch ist Zeichen einer globalisierten Welt.
Ja, auf jeden Fall, weil Menschen sich einfach viel mehr bewegen als früher, kommen zusammen, verschiedene Spracheinflüsse kommen eben in diesen Vierteln zusammen, treffen sich und die bewegen daher das Standarddeutsche ganz massiv und bilden dann so eine neue Art und Weise, untereinander zu sprechen. Und das Spannende ist, dass es diese Tendenzen natürlich in so einer globalisierten Welt nicht nur in Deutschland gibt, sondern in ganz vielen anderen europäischen Ländern auch. Da haben wir zum Beispiel Kiez-Schwedisch oder Kiez-Holländisch und Kiez-Englisch mit ganz ähnlichen Merkmalen wie im Kiez-Deutschen. Also und gleichzeitig muss man aber auch an der Stelle sagen, diese fremden Einflüsse und Jugendsprache, die gab es natürlich schon immer, nur jetzt eben viel geballter und viel schneller.
Aber die Kritik an Heike Wieses These kommt ja aus verschiedenen Richtungen sicherlich. Das heißt, es gibt ja sicher auch Sprachwissenschaftler, die nicht einfach in dieser gesellschaftlichen Diskussion stattfinden, sondern einfach sich wirklich die Sprache angucken und da ihre Kritik äußern.
Genau, die gibt es auf jeden Fall und da würde ich einmal den Verein Deutsche Sprache an der Stelle hervorbringen. Der wurde nämlich 1997 mit dem Ziel der Wahrung der deutschen Sprache gegründet und die Vereinsmitglieder, um so ein bisschen den Hintergrund dafür zu liefern, die wehren sich gegen Denglisch, also eine Englischfärbung des Deutschen. Ne?
Ich habe das gedownloadet.
Ja, genau, zum Beispiel. Oder auch die ganz, also viele Anglizismen, die man so benutzt oder benutzen kann. Und wenn man auf die Homepage des Vereins geht, da sieht man auch direkt so eine Petition gegen gegendertes Sprechen. Also nur, um den Hintergrund so ein bisschen zu liefern. Und ja, auch dieser Verein, der hat eine klare Haltung, was Kiezdeutsch angeht. Ich habe mit dem Geschäftsführer des Vereins gesprochen, Holger Klatte. Der ist promovierter Germanist und ja, das ist seine Haltung.
Es ist ein Ausdruck eben von fehlender sprachlicher Förderung in bestimmten Regionen, in Ballungsräumen, insbesondere in Deutschland. Und da ist dann auch die Politik gefragt. Deswegen sind die Forschungen von Frau Wiese auch gar nicht so unwillkommen, glaube ich, sondern da kann die Politik jetzt darauf reagieren und sagen, dass wir hier Deutschunterricht oder das Standarddeutsche im Unterricht intensivieren müssen.
Aber er sagt ja dann eigentlich, dass wer Kiezdeutsch spricht, braucht Sprachunterricht?
Ja, also ganz so pauschal habe ich die Kritik von Holger Klatte nicht verstanden. Ihm geht es eher um das Verhältnis von Kiezdeutsch und Standarddeutsch. Standarddeutsch ist für ihn eben der Standard, die Grundlage, auf der wir uns alle problemlos miteinander verständigen können. Und eben auch das Deutsch, was in der Schule gelehrt wird und was eben auch der Standard ist für offizielle Kontexte wie Uni, Beruf und so weiter. Und seine Sorge, die ist die hier.
Die Gefahr dabei, wenn das Kiezdeutsche als Dialekt aufgewertet wird, dass hier dann auch die Politik zum Schluss kommen könnte, ja super, dann haben wir hier einen neuen Dialekt, den wir vielleicht sogar fördern müssen. Deswegen brauchen wir das Standarddeutsche nicht mehr.
Wenn wir Kiezdeutsch als Dialekt verstehen, dann normalisieren wir das Kiezdeutsche und das ist dann eine Gefahr für Standarddeutsche. Das sagt ihr eigentlich.
Genau.
Aber mir drängt sich halt die Frage auf, dann müssten wir doch auch Dialekte wie zum Beispiel Bayerisch oder Sächsisch oder Hessisch oder name it, egal welchen, dann müssten ja alle diese Dialekte eine Gefahr für das Standarddeutsche auch sein.
Genau, so habe ich ihn auch verstanden. Zu einer Gefahr wird Kiezdeutsch laut Holger Klatte, wenn SprecherInnen ihren Dialekt in formellen Situationen, wie zum Beispiel einem Bewerbungsgespräch, nicht mehr ausschalten können. Und natürlich könnte das auch ein Dialekt wie Sächsisch oder Bayerisch sein.
Okay, ja. Mich irritiert dann nur, dass ich das eigentlich bisher noch nicht so erlebt habe. Also ich habe, wenn es um so klassische Situationen oder sagen wir mal seriöse Hintergründe geht, habe ich auch Dialektsprecher dann umswitchen hören. Aber vielleicht ist es auch einfach nur so meine kleine Wahrnehmung.
Nee, doch, da würde ich dir total zustimmen, weil die Kritik von der Seite kommt eben häufig, dass KiezdeutschsprecherInnen dann das Standarddeutsche nicht mehr beherrschen würden. Mhm. Aber die Forschungen von Heike Wiese und dem ganzen Team um Heike Wiese haben ja das Gegenteil ergeben tatsächlich. Also gerade in diesem Versuchsaufbau mit, stell dir vor, du rufst jetzt beim Polizeifunk hier an und jetzt sprichst du mit deiner Freundin darüber, wurden diese Unterschiede ganz deutlich. Mhm. Ob eine Person, eine Probandin eben Kiezdeutsch gesprochen hat mit jemandem aus ihrem Alter oder eben in einer formellen Situation war. Und da wurde eben ganz deutlich unterschieden. Sie hat auch gesagt, in dem Kiezdeutsch-Korpus gab es eine Aussage von einer Jugendlichen, die gesagt hat, ja, nee, also Kiezdeutsch, das spreche ich nicht mit meinen Eltern, das ist respektlos, das würde ich nicht machen. Also im Prinzip ist das eine Unterstellung, schwingt damit, dass Leute, die Dialekt sprechen, in dem Fall eben das Kiezdeutsch, diesen Dialekt nicht mehr ausschalten können.
Aber ich möchte noch mal ganz kurz nachbohren. Besteht nicht trotzdem die Gefahr, dass wir so ein soziales Stigma irgendwie zementieren? Weil es ist ja schon etwas anderes, ob ich aus meinem Milieu heraus Kiezdeutsch spreche und das dann für bestimmte Situationen abschalte. Oder ob es andersherum ist, dass jemand, der aus einem sozusagen Upper-Class-Elternhaus kommt und der in der Regel Kiezdeutsch so aus Modegründen spricht oder aus Coolnessgründen.
Ja, das könnte man auf jeden Fall meinen, das ist ein super interessanter Punkt, aber ich würde dagegen argumentieren, denn auch Kiezdeutschsprecherinnen, die nicht aus einem biodeutschen Upper-Class-Elternhaus kommen, so, ich stelle mir jetzt mal vor, Hamburg-Eppendorf, Altbauwohnung, sondern vielleicht in einem Wohnblock wohnen, wo 12 verschiedene Sprachen gesprochen werden, jetzt wirklich mal ganz klischeehaft gesprochen. Die Kids sprechen Kiezdeutsch ja nicht mit ihren Eltern und nicht mit ihren Lehrerinnen, sondern mit anderen Kindern und Jugendlichen. Da habe ich auch gerade von dem Versuch gesprochen, der hat es ja gezeigt von Heike Wiese, ne? Formelle Situation, informelle Situation, die können switchen. Und genauso können die Kinder aus dem Upper-Class-Elternhaus auch switchen. Die können ja auch Kiezdeutsch sprechen. Also eigentlich ist es eine Unterscheidung, die vielleicht, ja, also ich weiß gar nicht, ob die so sinnvoll ist. Weil am Ende sprechen alle Kinder Kiezdeutsch. Oder können alle Kinder, die in eine Schule gehen beispielsweise. Aber was ich total interessant finde, ist diese Argumentation, ne? Die Gefahr ist, dass Dialektsprechende kein Standarddeutsch beherrschen. Die hat tatsächlich Tradition. Und deswegen ist die, glaube ich, auch so präsent. Das hat mir Christian Schwarz von der Berliner Humboldt-Universität gesagt. Der ist Dialektologe und ist mit mir ein bisschen in die Geschichte der Dialekte und vor allem in die Geschichte ihres Images eingestiegen.
Die Dialekte haben eine recht lange Geschichte der Stigmatisierung hinter sich. Also sie wurden schon im 17., 18. Jahrhundert teilweise beschrieben als, ja, bloße Tierlaute und es ist ein riesiges Problem und wie soll man da irgendwie Bildung an diese Menschen herantragen, wenn die nicht mal richtig sprechen können?
Tierlaute, also mich hat das super überrascht. Also diese Abwertung der Dialekte, wir haben ja gerade gehört, 17. bis 18. Jahrhundert, die hat sich aber fortgesetzt.
Noch in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es auch noch so die Meinung, man müsste den Lehrerinnen und Lehrern Handreichungen geben, wie sie dialektsprechende Kinder jetzt auf den richtigen Weg kriegen können und hin zur Standardsprache führen können. Und es war sogar mal im Gespräch, einen Fehleratlas des Deutschen zu machen. Also in welchen Regionen kann man welche Fehler von Schulkindern erwarten?
Oha, ein Fehleratlas. Mhm. Also richtig schön negativ konnotieren und sagen, du hast einen Fehler gemacht.
Ja,
wobei, genau. Also wie schon gesagt, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, wenn man das auf das schriftliche Standarddeutsch irgendwie bezieht. Aber vielleicht ist das irgendwie eher problematisch, das Fehler zu nennen. So.
Ja, also ich finde, hier schwingt schon eine Bewertung auf jeden Fall mit.
Unbedingt,
ne? Also Dialekt als Fehler anzusehen, statt als meinetwegen besonderes Merkmal. Mhm. Also es geht ja eigentlich darum. Aber es zeigt eben auch, wie gesellschaftlich ja diese Abwertung von Dialekten funktioniert. Und ich würde aber an dieser Stelle noch gerne einen Schritt weitergehen und nochmal auf die Kritik der Jugendsprache schauen, weil das Interessante an Kiezdeutsch ist ja, wir haben einerseits eine Kritik, die eine Abweichung vom Standarddeutschen bemängelt, ne, die sich in eine Tradition, haben wir gerade gehört, der Abwertung von Dialekten einreiht, wenn man Kiezdeutsch denn als Dialekt verstehen will, dazu gleich mehr. Aber dann kommt beim Kiezdeutsch ja noch hinzu, dass es sich um einen Teilbereich der Jugendsprache handelt und das Kiezdeutsch ja damit eine doppelte Abwertung erfährt.
Ja, naja, oder eine dreifache, wenn wir jetzt von Jugendlichen mit Migrationsgeschichte sprechen.
Genau, genau, das stimmt. Also Kiezdeutsch ist also auf vielen Ebenen eine Provokation für ältere bzw. auch mittelalte Leute wie uns jetzt vielleicht oder wie mich in dem Fall ohne Migrationsgeschichte, die vielleicht auch selber keinen Dialekt sprechen. Aber zurück zur Jugendsprache, wo wir noch mal ein bisschen tiefer gehen wollen. Eine Schätzfrage an dich an dieser Stelle, Maja. Was denkst du, wie lange gibt es denn schon Kritik an Jugendsprache?
Boah, ich könnte dir jetzt, glaube ich, keine Jahreszahl sagen, aber ich würde sagen, seitdem es sie gibt.
Okay.
Seit Jahrzehnten.
Ja, ich habe mich genau das Gleiche auch gefragt und habe gedacht, irgendwie, seitdem ich denken kann, gibt es Kritik an Jugendkultur und Jugendsprache. Mhm. Und ich habe darüber mit dem Sprachwissenschaftler Nils Barlow gesprochen, der sich seit Jahren mit dem Thema Jugendsprache beschäftigt. Der lehrt an der Uni Münster. Und das hat er dazu gesagt.
Diese Vorurteile sind eigenartigerweise so alt, wahrscheinlich wie die Menschheit an sich. Es gibt so Keilschrifttexte, denen wird nachgesagt, dass da drin stehen würde, das Ende der Welt sei nahe, weil die Jugend verkommen und sprachlich zuchtlos sei. Aristoteles, Sokrates werden solche Worte in den Mund gelegt. Sie sagen etwas aus darüber, dass sich die Erwachsenen Sorgen um die nachfolgende Generation machen. So war das immer und wird auch immer so bleiben.
Ach krass, doch so lang.
Ja.
Sprachlich zuchtlos.
Ja, also es zeigt eigentlich auch, ne, es ist überhaupt nichts Neues, wenn jetzt viele Menschen bei Kiezdeutsch den Untergang des Hochdeutschen wittern.
Ja, eigentlich, ja.
Reiht sich in eine Tradition ein, genau wie die Abwertung des Dialektes, eben auch die Abwertung der Jugendsprache. Und total spannend finde ich auch da, dass sich das, was Menschen als Gefahr fürs Standarddeutsche angesehen haben, dass sich das eben auch mit der Zeit verändert hat.
Während wir heute so häufig die Anglizismenflut kritisieren, waren es im 17., 18. Jahrhundert die frankophonen Begriffe, Anglizismen, Gräzismen vorher, die auch in der Jugendsprache dann Einzug hatten. Das also sozusagen, was en vogue ist, wird gerne als Bedrohung angesehen, mag aber auch bloß eine Zeitaufnahme sein. Heute würde sich niemand mehr über das Wort Fenster beschweren.
Wieso Fenster?
Ja, über das Fenster haben sich tatsächlich Leute beschwert, weil es eben kein deutsches Wort ist, sondern es kommt aus dem Lateinischen. Und das zeigt eben auch unseren konstanten Sprachwandel. Sowas würde uns heute ja nicht mehr auffallen, dass Fenster mal aus dem Lateinischen gekommen ist.
Okay, das heißt, wir können festhalten, Sprachwandel ruft Kritiker auf den Plan schon seit jeher. Mhm. Und Kritik an Dialekten im Vergleich zum Hochdeutschen gibt es auch seit quasi schon immer. Genauso die Kritik an Jugendsprache. Und mit dieser Kritik ist direkt auch immer die Sorge verbunden, unser schönes Standarddeutsch, das ist in Gefahr angesichts von diesen Dialekten und von Jugendsprache.
Und noch ein kleiner Funfact dazu vielleicht, wenn wir uns diese Abwertung des Dialekts anschauen, es ist eigentlich total interessant, weil es gleichzeitig sehr viele Intellektuelle gibt, die Dialekt gesprochen haben und dass trotzdem Dialekt abgewertet wird noch, ne? Also Schiller zum Beispiel, der hat geschwäbelt. Und,
Ach, das wusste ich nicht.
Ja, und Goethe, der soll sowohl Hessisch gesprochen haben, weil er aus Frankfurt am Main kommt, aber er soll auch Sächsisch gesprochen haben, weil er in Leipzig studiert hat.
Das ist auch spannend, irgendwie zwei Dialekte, die sich gar nicht so ähnlich sind, da hin und her switchen zu können.
Ja, ja.
Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von dem, worüber wir sprechen wollten, und zwar die sprachwissenschaftliche Seite der Kritik am Kiezdeutsch. Wie äußert sich die genau?
Die hängt mit der Kategorisierung des Kiezdeutschen, das haben wir vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, als Dialekt zusammen. Mhm. Und da hätte ich an dieser Stelle eine Frage an dich vielleicht, auch wenn du jetzt das Wort Dialekt hörst. Was kommt dir dabei zuerst in den Sinn? Was ist für dich ein Dialekt?
Also für mich ist ein Dialekt etwas, was in einer bestimmten Region, jetzt in diesem Falle Deutschlands, gesprochen wird.
Genau. Ja, und in diese Richtung geht auch die Kritik der SprachwissenschaftlerInnen und DialektologInnen in Hinblick aufs Kiezdeutsche. Der Dialektologe Christian Schwarz von der Berliner Humboldt-Universität sagt, für ihn ist Kiezdeutsch kein Dialekt, und das begründet er so.
Das hat in erster Linie damit zu tun, dass Jugendsprache und Kiezdeutsch eben nicht diesen geografischen Charakterzug haben. Das heißt, sie werden nicht in einer ganz bestimmten geografischen Region gesprochen, sondern sie sind quasi überall. Ja, also sie werden in allen möglichen urbanen Zentren gesprochen und man kann sie nicht auf eine bestimmte Region eingrenzen.
Und dazu kommt dann noch ein anderer Faktor. Wenn du jetzt sagst, Sächsisch, das ist ein Dialekt. dann sprechen den sowohl alte als auch mittelalte und junge Leute. Und bei Kiezdeutsch, ne, haben wir schon gesagt, ist es anders. Es sprechen vor allem Jugendliche und junge Erwachsene. Und weil das dann eine relativ definierte soziale Gruppe ist vom Alter her, schlägt Christian Schwarz vor, Kiezdeutsch statt eines Dialektes eher ein Soziolekt zu nennen.
Okay, das heißt Soziolekt statt Dialekt. Kannst du den Unterschied nochmal bitte kurz erklären?
Der Unterschied ist, ein Soziolekt wird von einer bestimmten sozialen Gruppe gesprochen. Jugendsprache wird zum Beispiel als Soziolekt definiert, denn, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, Jugendliche sprechen eben untereinander Jugendsprache. Dann ist das ein Soziolekt, weil er eben nicht von Leuten anderen Alters gesprochen wird. Und ein Dialekt wird im Gegensatz dazu von Menschen ganz unterschiedlichen Alters, Berufs, Herkunft und so weiter gesprochen. Und da ist also der Dialekt dann das verbindende Element von diesen ganzen Sprecherinnen und nicht eine andere Eigenschaft wie Geschlecht, Beruf, Alter oder so. Also was auch noch ein Soziolekt ist, ist zum Beispiel Fachsprache. Zum Beispiel, wenn JägerInnen unter sich sprechen, dann sprechen sie sogenannte Weidmannssprache. Da gibt es dann ganz viele spezielle Begriffe. Bock, Blattschuss, Fährte, Kahlwild. Ein paar von denen kennst du vielleicht, andere nicht. Und damit wird dann ja auch so eine Gruppenzugehörigkeit markiert. Und ich benutze das Wort Diskurs zum Beispiel. Damit schreibe ich mich ja in so eine bildungsbürgerliche Gruppe ein.
Also das Argument kann ich super nachvollziehen. Und wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen, Jugendliche benutzen das Kiezdeutsch ja auch untereinander, um sich von den Erwachsenen abzugrenzen. Das ist sicherlich auch in anderen sozialen Gruppen so, dass man noch nicht mal von außen nur quasi ausgegrenzt wird, sondern dass man sich als Sprecher oder Sprecherin eines Soziolekts auch nach außen hin abgrenzen will, also so von der anderen Seite, von innen her.
Ich kann das Argument auch total nachvollziehen und gleichzeitig, also es spricht ja für einen Soziolekt in dem Fall, aber gleichzeitig ist Kiezdeutsch so weit verbreitet und es gibt diese grammatischen Strukturen, die wir uns vorhin ja auch angeguckt haben und das ist, so wie ich einen Soziolekt verstehe, eher untypisch, weil es da eher um Vokabular geht, was man benutzt, also Diskurs oder Bock, Blattschuss und es geht ja hier im Kiezdeutschen nicht nur um Vokabular, sondern auch um Regelmäßigkeiten in der Aussprache, im Satzbau. Ich bringe hier aber nochmal eine andere mögliche Definition von Kiezdeutsch ein, und zwar den Ethnolekt. Manche SprachwissenschaftlerInnen bezeichnen Kiezdeutsch nämlich auch als Ethnolekt. Und das ist die Sonderform oder eine Sonderform des Soziolekts.
Also von einer ethnischen Gruppe gesprochen sozusagen.
Genau, das sind die SprecherInnen einer Sprachgemeinschaft. Ne? Mhm. Die werden miteinander verbunden, zum Beispiel Französischsprachige, die sich Deutsch aneignen, sprechen Deutsch auf eine bestimmte Art und Weise.
Okay.
Dann ist das ein Ethnolekt. Und das Argument dafür liegt eigentlich auf der Hand. Kiezdeutsch gibt es vor allem in multiethnischen Stadtteilen. Und dieser mehrsprachige Background fördert das Kiezdeutsch. Deutsche.
Aber das würde ja bedeuten, dass es Sprecherinnen und Sprecher aus einer Sprachgemeinschaft sein müssten, die Kiezdeutsch prägen, oder? Also sozusagen Jugendliche mit einem Hintergrund, zum Beispiel türkischstämmig oder so, die türkisch sprechen.
Ja, das ist für mich auch genau das Argument gegen die Einordnung von Kiezdeutsch als Ethnolekt, weil Kiezdeutsch ja nachweislich junge Leute mit verschiedenen kulturellen Hintergründen sprechen. Zum Beispiel zweite Generation Deutsch mit türkischen Wurzeln, dann ja geboren im Irak und hier lebend, aber auch Deutsche ohne Migrationsgeschichte. Und wenn wir Kiezdeutsch als Ethnolekt bezeichnen, dann exotisieren wir es und binden es an SprecherInnen eines konkreten Backgrounds, wie im Beispiel zum türkische Sprecherin.
Okay, das heißt, wir können auf jeden Fall festhalten, die Einordnung ist nicht wirklich einfach.
Nee, überhaupt nicht. Und manche SprachwissenschaftlerInnen sagen an der Stelle auch, na dann ist Kiezdeutsch eben ein Multiethnolekt. Also ein Ethnolekt, der sich aus verschiedenen kulturellen Hintergründen speist, ja. Also es wird wirklich viel diskutiert und argumentiert. Ja, aber vielleicht gehen wir nochmal auf eine andere Ebene. Warum viele SprachwissenschaftlerInnen mit der Definition von Kiezdeutsch als Dialekt fremdeln und sich diese Konstrukte wie Multiethnolekt überlegen, das liegt nach meiner Recherche vor allem an diesem Grund, den mir Christian Schwarz erklärt hat.
Dialekte haben doch eine sehr lange, jahrhundertealte Entstehungsgeschichte hinter sich und sind in einer bestimmten Region herangewachsen, während jetzt die Jugendsprache, das Kiezdeutsch, doch etwas ist, was sehr dynamisch ist, was jetzt erst in den letzten Jahren, Jahrzehnten höchstens entstanden ist und was auch vielleicht sehr schnelllebig ist. Wer weiß, was es damit auf sich hat dann in 10 oder 20 Jahren.
Das heißt, es hat also etwas auch mit unserem Verständnis davon zu tun, dass wir Dialekt als etwas historisch Gewachsenes verstehen, also etwas Altes. Mhm. Aber auch die entwickeln sich doch über die Zeit weiter und die verändern sich, also durch Menschen, die einfach hin und her ziehen und das einfach mitnehmen. Und mich würde interessieren, was denn Heike Wiese, also diejenige, die den Namen Kiezdeutsch geprägt hat, was sagt sie denn dazu?
Sie begegnet dieser Kritik tatsächlich mit einem ganz interessanten Kniff. Sie sagt nämlich, dass Kiezdeutsch ein Turbodialekt ist. Also ein Dialekt, der sich ganz rasant entwickelt. Und diese Entwicklung, die das Kiezdeutsch gerade macht, die ist auch noch nicht abgeschlossen. Das Kiezdeutsch ist also kein feststehender, traditionsreicher Dialekt wie zum Beispiel das Bayerische, was sich natürlich auch noch weiterhin verändert, aber eine Tradition eben hat, sondern dieser Dialekt ist gerade am Entstehen und wir können das gerade beobachten und sie als Sprachwissenschaftlerin beobachtet es auch.
Aber diese Sache mit der Geografie und den altersspezifischen Sprechern, das kann sie nicht auflösen.
Sie geht da tatsächlich in ihrer Begründung, warum Kiezdeutsch ein Dialekt ist, auch auf diese traditionelle Einordnung, die wir uns gerade angehört haben. Es gibt nämlich tatsächlich auch in der Sprachwissenschaft unterschiedliche Arten, Dialekt zu definieren. Da gibt es einmal die horizontale Weise, die bezieht sich rein auf die Region. Also es ist so die traditionelle Definition. Und dann gibt es aber seit den 1980ern in der Soziolinguistik auch die vertikale Bestimmung, die auch soziale Faktoren einbezieht in die Bestimmung. Und der Begriff Dialekt speist sich, wenn man diese beiden verschiedenen Definitionen von Dialekt mit einbezieht, einmal aus dem Regiolekt, also ganz traditionell zum Beispiel bayerisch als Regiolekt, aber auch Soziolekt, Arbeiterklassendialekt zum Beispiel. Und Heike Wiese sagt dann am Ende, Kiezdeutsch hat tatsächlich von beidem etwas, diesen Regio-Aspekt, weil wir schon urbane, multiethnische Wohngebiete haben. Und das hat ja auch so einen regionalen Aspekt. Aber wir haben auch den sozialen Aspekt. Eine Gruppe Jugendlicher, meist im ArbeiterInnenmilieu.
Okay. Das heißt, man kann eigentlich auch festhalten, dass sich die Sprachwissenschaft auch schon wieder ändert, dass sich der Blick darauf weiterentwickelt.
Ja, und je nachdem, mit welcher Definition man als Sprachwissenschaftlerin arbeitet an der Stelle, kommt man natürlich auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also es ist auf jeden Fall auch in der Sprachwissenschaft eine total interessante und ja, wild geführte Debatte.
Okay, genau, und eine groß geführte Debatte, die wir hier auch schon geführt haben. Lass uns mal ein Fazit wagen. Überzeugt dich persönlich denn Heike Wieses Konzept?
Also, was die Frage angeht, ob Kiezdeutsch jetzt ein Dialekt ist oder nicht, ich glaube, das wird man erst nach mehreren Jahrzehnten tatsächlich feststellen können. Weil dazu müsste man ja gucken, ob die SprecherInnen, die es heute sprechen, es eben auch noch in ein paar Jahrzehnten sprechen. Und da, finde ich, gibt es viele Pro- und Kontra-Argumente von sprachwissenschaftlicher Seite, die wir uns ja auch angeschaut haben. Aber was für mich eigentlich viel wichtiger ist, so im Alltag von dieser Frage weg, ist es ein Dialekt oder nicht, ist ja eigentlich, dass es schon eine definierte Varietät ist, das Kiezdeutsch. Dass es eben nicht ist, ja, das sind halt ein paar Leute auf der Straße, die sprechen so und die sprechen falsches Deutsch. Sondern, dass dahinter wirklich eine grammatische Systematik steckt. Und ja, das hat mich auf jeden Fall überzeugt.
Das heißt, in deinen Augen ist es keine Gefahr für das Standarddeutsch?
Nee, also ich sehe Kiezdeutsch auf jeden Fall nicht als Gefahr fürs Standarddeutsche und ich muss auch sagen, für mich hat die Recherche zum Thema tatsächlich eher auch meine eigenen, zum Teil ja, rassistischen und klassistischen Vorurteile hervorgebracht. Weil wenn ich vorher im Bus gefahren bin und da haben Jugendliche sich eben so unterhalten mit hör mal, ich schwör und so weiter, da muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich da auch gedacht habe, ja, wie reden die denn da? Auf welche Schule gehen die wohl? Und werden die so, wie die sich jetzt gerade miteinander unterhalten, später einen Job bekommen? Und liegt das vielleicht an ihrer Migrationsgeschichte? Liegt das vielleicht daran, dass die, was ja auch ein ganz schlimmer Begriff ist, aber aus einem bildungsfernen Elternhaus kommen und so? Mir sind diese Vorurteile in der Beschäftigung mit Kiezdeutsch einfach extrem aufgefallen. Und das ist ja genau diese Abwertung, die ich da an mir selber beobachtet habe, die Kiezdeutschsprechende an verschiedenen Stellen erfahren.
Und das kenne ich aber tatsächlich auch. Wenn ich jemanden höre, der, wie ich jetzt verstehe, Kiezdeutsch spricht, dann ging das bei mir meistens in diese Richtung, okay, höre ich da irgendwie eine Färbung, die meine Muttersprache sein könnte, also die bosnisch sein könnte. Aber das ist ja auch genauso eigentlich haltlos, weil es ja auch einfach Menschen sein können, die eine Muttersprache Deutsch haben. So.
Ja, und das Interessante ist ja, ne, du sagst das auch gerade mit dem Bosnischen, das ist ja eine Brille, mit der wir eben auf die Sprecherinnen gucken am Ende. Und man könnte natürlich auch sagen, anstatt in so eine Bewertung zu gehen, was ist jetzt besser, was ist jetzt schlechter, es gibt verschiedene Varietäten in der Sprache, genauso wie es eine Jugendsprache gibt, wie es verschiedene Dialekte gibt und so weiter. Und einfach ganz neugierig sein und dieser neuen Varietät so mit einer Offenheit und Neugierde zu begegnen und zu sagen, ja, spannend, möchte ich irgendwie weiter erforschen. Und wenn ich jetzt auf mich selber auch gucke, wie ich zum Beispiel spreche in meinen 30ern, ich sag auch voll oft sowas wie mega voll, habe ich gerade auch wieder gesagt, Alter, ey, yo. Ja. Und ich benutze total viele Anglizismen. Ich habe gestern mit meiner Schwester gesprochen, die ist fast 50 und die sagt auch, ey, wie redest du eigentlich, ne? Du redest, das sind so viele Anglizismen, das ist total interessant. Oder auch wenn eine 50-Jährige mich beim Sprechen im Bus mit meinen Freundinnen hört, da wird sie sich genauso wie ich mich bei den KiezdeutschsprecherInnen gefragt habe, wahrscheinlich auch fragen, was ist denn da los? Wo arbeitet die überhaupt? Wo wohnt sie? Warum spricht sie denn kein Standarddeutsch? Ja. Vielleicht auch, warum gendert sie denn? Das ist ja auch wieder noch ein ganz anderes großes Thema. Das fast müssen wir hier auch gar nicht aufmachen, aber was mich so total fasziniert hat und was ich auch total mitnehme aus der Recherche, ist die Haltung der SprachwissenschaftlerInnen. Heike Wiese, Nils Barlow und Christian Schwarz, mit denen ich gesprochen habe, die fand ich nämlich sehr beeindruckend. Sie begegnen diesen Neuerungen mit ganz viel Neugierde und Offenheit. Und die Heike Wiese, die hört zum Beispiel Jugendlichen nicht nur gerne im Bus zu, sondern sie hat mir auch das erzählt.
Ich gehe immer gern spazieren mit dem gezückten Handy sozusagen und fotografiere alles, was ich so an spannenden sprachlichen Äußerungen in der Öffentlichkeit finde. Und da Jugendliche kritzeln dann vielleicht mal auf eine Parkbank, ich liebe so und so oder mein Schatz, warum hast du mich verlassen? Und da kommen dann auch solche Fremdwörter vor, solche neuen Fremdwörter.
Also neue Fremdwörter für mein Schatz zum Beispiel aus anderen Sprachen. Und die sammelt sie und erforscht sie dann wieder.
Ich möchte zum Schluss noch mal ein bisschen eine steilere These wagen. Und zwar, das ist jetzt sehr polarisierend, aber das Festhalten an einem Standard, also an dem verschiedene Spielarten wie Dialekte, Jugendsprache, das Kiezdeutsch und so gemessen und auch abgewertet werden, das ist doch eigentlich auch nicht nur ein sprachliches Abgrenzen, sondern kann auch als Signal gegen Vielfalt gedeutet werden.
Ja.
Was sagst du dazu?
Ja, stimme ich dir total zu, weil am Ende senden wir ja dann so die Message, wer Standarddeutsch nicht überall in jeder Situation beherrscht, sollte sich eben unbedingt anpassen. Und wir wertschätzen damit nicht, dass Sprecherinnen, dass es ja auch eine gewisse Kreativität bedarf, verschiedene Varietäten zu sprechen in verschiedenen Situationen und sich
da
auch
Weiterentwicklung.
Ja, sozusagen. Und sich damit anzupassen, das ist ja eigentlich auch eine Fähigkeit, die Menschen da haben. Wenn wir uns zum Beispiel Deutschrap angucken, da fließen ganz viele Einflüsse von Kiezdeutsch mit rein. Also Isch, das ist auch nicht nur das migrantische Isch, sondern das kommt auch aus dem Frankfurter und Berliner Raum. Und diese Einflüsse vom Deutschrap beeinflussen dann natürlich auch wiederum die Sprache dynamisch, also das Kiezdeutsche dynamisch und die Jugendsprache. Und eigentlich ist das was total Schönes.
Etwas Wertvolles.
Ja.
Franziska Kracht, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Und danke euch fürs Zuhören. Die Hintergrundinformationen zur Folge und alle Quellen, die haben wir für euch zusammengestellt, die findet ihr unter ndr.de/synapsen. Die nächste Folge, die gibt's in 14 Tagen, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Mein Name ist Maja Bachtiarovic. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.